So, einen schönen guten Morgen. Morgen. Ich freue mich auch, dass wir heute an diesem Karfreitag einen Gottesdienst feiern können, dass wir an diesem Tag auch immer wieder neu darüber nachdenken können, worin der Grund und die Hoffnung unserer Erlösung und der Rettung liegt. Und das wurde in diesem Gottesdienst ja auch schon deutlich durch die Lieder. Und gerade in der letzten Zeit wird mir immer wieder mehr deutlich, dass wir in den Liedtexten, die wir singen, in unseren Gottesdiensten ja auch schon eine große Botschaft, ein großes Bekenntnis drin liegen haben. Und das waren ja auch schon in diesen Liedern einige Dinge drin, die einen persönlich angesprochen haben. Karfreitag ist ja der Tag, der in der Karwoche sozusagen der Höhepunkt bildet. Vergangenen Sonntag, da war der Palmsonntag, da denkt man an den Einzug Jesu nach Jerusalem. Da waren es die Palmzweige, die die Menschen hinlegten, um den einziehenden Jesus zu huldigen. Und ihre Kleider legten die Menschen dazu. An Palmsonntag riefen sie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Jesu Einzug nach Jerusalem. Er ritt auf einem Esel, nicht auf einem hohen Ross, wie die Könige es sonst tun würden. Es wird deutlich, dieses Reich, dieses Königs ist ein anderes Reich. Es ist ein Reich, das nicht aus Gewalt und Macht besteht, sondern ein geistliches Reich, zu dem er einlädt. Jesu Einzug nach Jerusalem ist aber auch die Endstation des Weges Jesu auf seinen Wegen durch das damalige Israel, durch Judäa, Galiläa, Samaria und wo er überall unterwegs war. In Lukas 9, Vers 51 heißt es: Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es: Richtete er seinen Blick auf Jerusalem als das Ziel seines Weges. Das Ziel seines Weges war Jerusalem und das Kreuz. Und in Markus 10 erklärt es Jesus selbst seinen Jüngern so. Er sagt: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden von den Schriftgelehrten und hohen Priestern, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten, anspeien, geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jesu Passion, Passionszeit, Karwoche, Osterzeit, Momente, die wir zum Gedenken und zum Erinnern haben, wo wir uns wieder neu vor Augen führen, was unser Herr für einen Weg gegangen ist. Passionszeit ist, denke ich, auch eine Zeit, um still zu werden, um anzubeten, so wie wir es eben auch getan haben, diesen großen Gott, dem die Welt nicht zu schmutzig war, dem das Leid dieser Welt auch nicht zu groß war, dem die Schuld nicht zu viel war, dem der Stein nicht zu groß war, um hier auf dieser Erde, ein paar tausend Kilometer von hier entfernt, auf dem Hügel Golgatha vor knapp 2000 Jahren zu sterben an einem Kreuz. Passionszeit, Osterzeit ist aber auch eine Siegeszeit. Der Tag, an dem der Sieg errungen wurde. Denn das, was in menschlichen Augen wie die größte Niederlage aussah, die Niederlage Gottes aussah, nämlich dass sein Sohn Jesus gescheitert, geschmäht, geschlagen, gequält an solch einem Kreuz hing, was wie verloren aussah, war, ist der größte Triumph Gottes. Und davor stehen wir heute Morgen anbetend, still, Und wie im Lied schon gesagt, unsere Lippen können es gar nicht mit dem Dank genug ausdrücken. Ja, unser Herz, wenn es persönlich ergriffen ist, kann etwas davon erahnen, was das bedeutet. Also ich denke, Passionszeit muss nicht Trauerzeit sein. Es ist eine Siegeszeit. Der Sieg des Lebens Jesu über den Tod der Sünde. Ein Sieg des Lichtes über die Dunkelheit dieser Welt. Und ich finde, sollte ein Gottesdienst wie heute, sollte auch etwas von diesem Sieg, von diesem Triumph Gottes widerspiegeln. Ja, Passionszeit im Alten Testament, gibt es das? Nein, so nicht. Gott sandte seinen Sohn nur einmal auf diese Erde. Er starb am Kreuz ein für allemal für die Sünden der Welt. Jesu einmaliges Opfer genügte. Und gerade deshalb gibt es ja auch das Neue Testament, denn damit fing ja das Neue an, dass Jesus kam, dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Im Alten Testament, ja, da mussten die Menschen immer wieder Opfer bringen. Immer neu mussten sie Tiere opfern, um Vergebung ihrer Schuld zu erwirken, um vor Gott Sühne zu schaffen. Und doch konnte kein Tieropfer wirklich Sünde vergeben. Ja, Tieropfer konnten allenfalls die Sünde aufschieben, hinweisen auf ein vollkommenes Opfer hin. Und ja, so lebten die Menschen im Alten Testament, im Gesetz des Mose, nach dem Gesetz und in dieser Hoffnung, dass ihre Opfer Gott gnädig ansehen konnte. Also Karfreitag im Alten Testament. Der Pastor Wilhelm Busch, der hat ein Buch geschrieben, Spuren zum Kreuz. Ein altes Buch, habe ich noch so in vergilbten Seiten, wo er verschiedene Situationen aus dem Alten Testament, Begebenheiten und Geschichten aufgreift und aus diesen Geschichten im Alten Testament Hinweise herausentwickelt auf das Kreuz hin. Ein interessantes Buch. Wilhelm Busch schreibt ja sowieso sehr interessant und gut lesenswert. Und dieses Buch habe ich in der Passionszeit jetzt auch nochmal neu angeschaut und gelesen. Und er hat eine Geschichte aufgegriffen, die ich auch heute Morgen hier im Gottesdienst aus dem Alten Testament aufgreifen will. Eine Geschichte, die im Alten Testament ein eindeutiger Hinweis gibt auf das, was wir heute an Karfreitag gedenken. Spuren zum Kreuz. Eine Geschichte aus dem ersten Buch Mose, die vorausschattet und das zum Teil sehr präzise vorausschattet, was Jahrhunderte später am Kreuz geschehen ist. Und so lese ich uns aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14, bis 14 vor. 1. Mose 22, 1 bis 14. Ich habe heute mal bewusst auf Beamer und Technik verzichtet, weil ich denke, wir können auch mit unserem Herzen den Text hören und aufnehmen, was Gottes Wort sagt. Abrahams Versuchung. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früher Morgen auf, gründete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne und sprach zu seinen Knechten: bleibt hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Eine schreckliche Geschichte, oder? Menschlich gesehen. Gott versucht, so steht es bei mir im Luthertext, den Abraham, dass er seinen Sohn Isaak opfert. Also, da soll ein Vater seinen Sohn auf dem Altar opfern. Ihr kennt ja die Geschichte. Abraham und Sarah, wie lange hatten sie auf Nachkommen warten müssen? Ja, das Warten auf ein Kind, das Gott ihnen verheißen hatte als Nachkomme, hatte ja Jahre, Jahrzehnte gedauert. Und all ihre Glaubenskraft wird ja eindrücklich geschildert. Im ersten Buch Mose legten sie in diese Jahre des Wartens hinein. Und dann endlich, mit 90, war Sarah Abraham 100. Gott hatte ihnen einen Sohn geschenkt. Ihr Glaube an die Verheißung wahr geworden. Isaak heißt ja auch übersetzt Freude, Lachen. Und dann das. Kann das wahr sein? Ist das der Gott der Liebe, den wir kennen? Gott spricht zu Abraham: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und Abraham stand Gott zur Verfügung. Hier bin ich, mein Herr. Doch das, was dann nun folgte, klang für Abraham wie ein Schlag mit dem Hammer. Bumm. Vers 2. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Ja, und jetzt könnte man lange darüber nachdenken, was Abraham und Sarah wohl gefühlt haben werden, als sie diese Botschaft bekamen, wenn sie vor Wut und Enttäuschung überhaupt noch etwas gefühlt haben. Wir könnten auch fragen, was in ihnen vorging, auch in ihrem Vertrauen Gott gegenüber, nachdem sie das hörten. Wir könnten auch darüber fragen, was sie für ein Bild von Gott bekommen haben, der da so etwas von ihnen verlangte. Und ja, wir könnten uns auch jetzt lange Gedanken darüber machen, wie unfassbar groß der Glaube Abrahams war, und sein absoluter Gehorsam gegenüber Gott dann so etwas zu tun? Denn in Vers 3 heißt es, da stand Abraham früh am Morgen auf und bereitete alles vor, gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Dieser Glaube, der wird hier deutlich. Im Hebräerbrief wird diese Begebenheit noch einmal aufgegriffen. Und da sagt der Hebräerbriefschreiber, dass Abraham daran glaubte, dass Gott auch von den Toten auferwecken kann. Und dieser Glaube und dieses Ausgeliefertsein an Gott machte Abrahams Vorbild aus. Das ist es, was wir von dieser Geschichte auch lernen können. Denn der wesentliche Punkt an dieser Geschichte in 1. Mose 22 ist nicht unbedingt die Lehre von der Sühne, sondern die Lehre von dem Gehorsam. Abraham wird hier dargestellt als ein gehorsamer Knecht Gottes, der Gott im Glauben anbetet, obwohl ihn das alles kostet und Gott ihn dann dennoch versorgt. Abraham hielt seinen Sohn nicht zurück. Er war bereit, das Einzige, das alles für Gott zu geben. Und Paulus beschreibt das in ähnlicher Weise von Jesus Christus. Er schreibt in Römer 8, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Also dieses Handeln spielt die Größe von Abrahams Glauben wider. Gott zu gehorchen, auch wenn, wie in diesem Fall, alles Unmenschliches gefordert ist. Sein grundsätzliches Vertrauen in die Verheißungen Gottes war größer als die aktuelle Situation, die vor ihm war. Also wie sieht Abrahams Glaube aus? Sein Glaube gehorcht völlig den Worten Gottes. Sein Glaube übergibt das Beste an Gott und hält nichts zurück. Und sein Glaube wartet auf den Herrn zur Erfüllung all seiner Bedürfnisse. Sein Glaube an Gottes Verheißung ist größer als die aktuelle Lebenssituation. Denn Gott hatte Abraham ja verheißen, du wirst ein Segen sein, in dir werden alle Geschlechter gesegnet sein, große Nachkommen, ein großes Volk. Doch nun sah es so aus, als würde das zunichte gemacht. Und Abrahams Glaube sieht über die aktuelle Lage hinaus und vertraut Gottes Verheißung dennoch. Das hat Abraham gelebt. Und an dieser Stelle muss ich sagen, so weit bin ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich gehorcht hätte oder ob ich mich von Gott abgewandt hätte. Erst so reich beschenkt und dann soll ich es wieder hergeben. Aber mir zeigt bei aller Brutalität, die scheinbar aus diesem Text herausspricht, etwas, nämlich, dass ich Gott vertrauen kann, weil er das, was Gott verheißt, auch einhält. Mir zeigt das, dass Gott seine Verheißungen nicht umstößt, auch wenn die aktuelle Lage scheinbar dagegen spricht. Und ich wieder seinem Wort und seinen Verheißungen gehorsam sein möchte. Es zeigt mir, dass es wichtig ist, ein enges Verhältnis zu Gott zu haben, so wie Abraham es hatte. Denn nur so durch dieses enge Verhältnis konnte er wirklich auch Vertrauen haben, dass Gott es gut machen wird, trotz dieser Sache jetzt. Und auch wenn meine Situation anders aussieht, als Gottes Zusagen in der Bibel sind, darf ich Gott noch zutrauen, daran festhalten, dass er seine Verheißungen wahrmacht. Und vielleicht bist du auch in einer Lebenssituation, wo das gerade so ist. Gottes Zusagen in der Bibel stehen vielleicht auch in einem krassen Gegensatz zu dem, was du gerade erlebst, was du mitmachen musst. Also, die Bibel spricht davon, dass Gott uns leiten will. Aber momentan hast du den Eindruck, in meinem Leben herrscht nur Chaos. Ich habe keinen Plan, wie es weitergehen soll. Die Bibel verheißt, spricht von Bewahrung. Aber momentan ist Krankheit, Leid und Schmerzen angesagt. Die Bibel spricht davon, dass wir Gott konkret in seinem Willen um etwas bitten können. Und das tust du. Aber Gottes Antwort bleibt aus, scheint auszubleiben. Die Bibel spricht davon, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zu Jesus finden. Aber du betest für Verwandte, für Freunde und da tut sich gar nichts. Und haben wir nicht auch schon manchmal große Teile unseres Glaubens auf dem Altar der Frustration geopfert, der Lähmung geopfert, enttäuscht? Du hast voller Glaube angefangen zu beten. Du hast voller Enthusiasmus gehandelt, dich engagiert. Und dann ist doch so wenig dabei rausgekommen. Ein Teil ist in Gesetzlichkeit abgewandert, ein Teil in Krampf, das andere in Trägheit. Ja, dieser Text macht uns ein wenig Mut, weil er uns Abrahams Haltung zeigt. Er hält an dieser Verheißung fest, dass Gott ihm große Nachkommenschaft geben wird, auch wenn das, was jetzt anstand, genau in die andere Richtung geht. Und das möchte ich aus diesem Text uns auch an Karfreitag heute Morgen so mitgeben. Gottes Verheißungen werden wahr, auch wenn deine Lage dagegen spricht. Lebe in diesem engen Verhältnis wie Abraham. Mitten im Alltag darfst du kleine und große Dinge mit Gott durchleben. Und Gott trotzdem, was dagegen spricht, zutrauen, dass er es gut meint mit dir. Dass er mit dir zum Ziel kommt. Also das hat was mit Glaube zu tun, mit bedingungslosem Vertrauen auf Gott. Ja, und ich möchte aus diesem Text, aus dem Alten Testament, auch noch etwas deutlich machen. Als ich diesen Text las, kam es mir vor, wie das, was mit Jesus Christus passiert ist, dem Sohn Gottes, was mit ihm auch geschah und worüber wir ja am Karfreitag nachdenken. Und ich möchte mal so ein paar Beispiele, Dinge aus dieser Geschichte herausnehmen und dann den Bezug herstellen. Die Spur zum Kreuz legen und deutlich machen, wie das, was hier über Abraham, Isaak beschrieben ist, uns vorausschattet auf das, was dann am Kreuz geschehen ist. Viele Andeutungen dieser Geschichte gehen direkt über in die Leidensgeschichte Jesu. Da gibt es den Vers 2, wo Gott dem Abraham sagt, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Ja, Abraham hatte den einen Sohn, der Erbe, auf den er so lange warten musste. Und diesen sollte er geben. Und im Neuen Testament haben wir Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, dass er bereit war, sein Liebstes und Bestes, seinen eingeborenen Sohn dahin zu geben. Und 1. Johannes 4, 10, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. In diesem Vers 2 bekommt Abraham den Auftrag, in das Land Moria zu gehen, den Berg Moria. Dort sollte Abraham seinen Sohn ja opfern. Und Forscher, Archäologen, Bibelausleger sagen, dass dieser Berg Moria genau dort liegt, wo später Jerusalem gebaut wurde und eventuell sogar der Hügel Golgatha liegt, der Platz des Tempelberges die Stelle gewesen sein könnte, so sagen es einige, wo Abraham hin musste. In dem Vers 6, Abraham nahm das Holz zum Opfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Isaak trug das Holz für sein Opfer. Auch Jesus musste sein Kreuz selbst tragen. Das Holz, woran er sterben würde, musste er selbst zum Ort des Opfers bringen. Johannes 19, Vers 17, und er trug sein Kreuz und ging hinaus nach Golgatha. Vers 6 heißt es, Abraham nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Das, womit dann der Isaak getötet werden sollte, trug der Vater. Und ja, wir könnten meinen, die Römer hätten Jesus umgebracht. Oder die Juden durch ihr Kreuzige ihn ans Kreuz brachten. Aber in Wirklichkeit war es doch der Vater selbst, der seinen Sohn Jesus dahingab, der das Gericht Feuer auf seinen Sohn kommen ließ. Ja, Gott hätte nur ein Wort sagen brauchen und alle Menschen damals wären im Boden versunken. Er selbst gibt seinen Sohn zum Opfer dar. Dann in Vers 7, das Miteinander, das Nebeneinandergehen von Vater und Sohn. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Was hat Abraham wohl gefühlt beim Vorangehen auf diesen Berg? Hier bin ich, mein Sohn. Wollte er ihm noch einen letzten Wunsch erfüllen? Ich bin da. Gerade in dieser, ich finde, wortkargen Schilderung des Bibeltextes steckt ein Vaterherz, das am Zerbrechen ist. Und dann die Frage Isaaks, wo ist das Lamm, das geopfert werden soll? Was soll Abraham da wohl antworten? Er kann nicht anders. Er weicht irgendwie aus, finde ich. Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Lamm zum Opfer. Und ich denke, in dieser für Isaak ausweichenden Antwort sagt Abraham die volle Wahrheit. Gott hat sich ersehen, ein Lamm zum Opfer. Denn nicht Isaak wird es sein, Abrahams Sohn, es wird Jesus sein, Gottes eingeborener Sohn selbst wird das Lamm sein. Und dann der unterschiedliche Fortgang, Vers 11. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Genau im letzten Moment. Abraham reckte die Hand aus, fasste das Messer. Gott greift ein. Tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Gott verschont Isaak. Und wenn hier von dem Engel des Herrn die Rede ist, der gerufen hat, Abraham, tu ihm nichts, dann meinen einige Ausleger, wenn dieses Wort Engel des Herrn hier verwendet ist, dass das Jesus selbst gewesen sein muss, der hier zu Abraham redet. Jahrhunderte später, an Karfreitag, war es anders. Da griff niemand ein. Da war keine Stimme vom Himmel, als Jesus am Kreuz hing. Denn niemand und kein anderes Opfer konnte Jesus diesen Tod ersparen. Das Gegenteil, Jesus rief, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Oder mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater schwieg und Jesus starb. Also bei Abraham greift Gott ein und gibt einen Widder als Opferlamm. Bei seinem Sohn tut er es nicht. Der stirbt stellvertretend für die Menschen, die die Strafe ihrer Sünde verdient hätten. Das heißt also auch für dich und für mich. Und so möchte ich dieses Geschehen mal von einer anderen Seite betrachten und sagen, mein Name ist Isaak. Warum? In dem Moment, wo er sterben sollte, greift Gott ein. In dem Moment, wo Isaak sterben sollte, hat Gott gesagt, stopp! Und sagt zu Abraham, tu ihm nichts, verschone ihn. Und Gott gibt stattdessen ein Opferlamm, ein Widder, der plötzlich in der Hecke versteckt war. Und mein Name ist Isaak, weil auch ich den Tod verdient hätte. Jeder Mensch ist schuldig vor Gott. Und unser Leben, sei es noch so gut und sei es noch so religiös, sei es noch so von guten Taten gespickt, reicht nicht aus, um vor Gott gerecht zu werden. Der Sünde Sold ist der Tod. Aber eben, Gott hat eingegriffen. Tu ihm nichts, sagt Gott mir zu. Tu mir nichts. Das Messer des Gerichts, das über meinem Leben stand, traf das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Der Widder wurde geopfert und Isaak ging fröhlich mit seinem Vater nach Hause. Und die Frage, die er vorher noch gestellt hat, wo aber ist das Lamm zum Opfer, war nun beantwortet. Jesus Christus starb als das Lamm Gottes an meiner Stelle. Und die Frage, die im Raum stand, wer trägt meine Schuld, die ich nicht tragen kann, die ist beantwortet. Und diese Frage darfst du auch für dich als beantwortet ansehen, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihn angenommen hast. Und dann kannst du diese beantwortete Frage auch als diese Verheißung, dass du gerettet bist, annehmen. Und wenn du Zeiten hast in deinem Leben, wo deine Schuld dich anklagt, wenn du Zeiten hast in deinem Leben, wo du dich selbst anklagst, wenn du Zeiten hast, wo andere Menschen dich anklagen und du dich fragst, bin ich ein gerettetes Kind Gottes? Ist das, was ich damals einmal mit Jesus festgemacht habe, ist dieser mein Glaube an die Rettung noch da? Gilt das noch? Dann darfst du dazu Ja sagen, weil diese Frage beantwortet ist, weil ein Lamm Gottes, Jesus Christus, deine Schuld getragen hast. Ja, du darfst immer wieder neu zu ihm hingehen und neu um Vergebung bitten. Aber lass dir nichts und niemand einreden, dass dann, wenn du zu Jesus gehörst, du ja noch einmal verloren gehen kannst, dass du dann noch einmal von Jesus weggehen kannst. Du stehst auf seiner Seite und lass dir auch nicht durch eigene Stimmen, durch eigenes Denken diese beantwortete Frage in Frage stellen. Mein Name ist Isaak, die Frage meiner Schuld ist beantwortet. Jesus Christus starb als das Lamm Gottes an meiner Stelle. Ich darf dankbar und anbetend zu Gott Vater sagen. Also, mein Name ist Isaak, deiner auch. Und so möchte ich beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute an diesem Tag uns wieder neu vergewissern dürfen, dass die Frage unserer Schuld, die Frage nach dem, wer trägt meine Sünde, beantwortet ist. weil du damals ein für alle Mal am Kreuz hingst und alle Schuld getragen hast. Und auf diese Verheißung, auf dieses Geschehen dürfen wir uns gründen, dürfen wir unseren Glauben stellen. Und auch dann, wenn Zeiten kommen, wo das in Frage gestellt wird, von uns selbst, von anderen, gilt es. Und so wollen wir diesen Karfreitag heute als frohen Tag sehen, als dankbaren Tag, als Tag der Anbetung für dich, der du das für uns beantwortet hast. Herr, danke, dass wir das heute wieder neu tun durften, und danke für dein Wort, das auch immer wieder neu zu uns redet. Amen.